Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Anna Hoffmeister.
Hallo und herzlich willkommen. Wer auf eine Organspende angewiesen ist, muss in Deutschland oft mehrere Jahre lang darauf warten. Jedes Jahr sterben derweil 1000 Menschen. Doch wer in Deutschland ein Organ spenden will, muss derzeit dem auch zu Lebzeiten zustimmen und die Entscheidung festhalten. Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten hat nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, der dieses Vorgehen ändern soll. In Zukunft soll demnach jeder Mensch auch ohne Zustimmung als potenzieller Organspender zählen, solange bis er dem eben widersprochen hat. Wir wollen hier im Tacheles deswegen die Frage stellen, wie sinnvoll so eine Widerspruchslösung bei der Organspende ist. Dafür haben wir heute einen der Initiatoren des Gesetzesvorschlags zugeschaltet, und zwar den Arzt und grünen Abgeordneten im Bundestag, Professor Dr. Armin Grau. Hallo und herzlich willkommen, Herr Grau.
Guten Tag, Frau Hofmeister.
Herr Grau, in Deutschland können sich die Menschen ja derzeit frei entscheiden, nach ihrem Tod ein Organ zu spenden. Sie müssen das allerdings dokumentieren. Das können sie in einem Organspendeausweis, mittlerweile auch seit kürzerem im Online-Register. Sie wollen dieses Prinzip in der Zukunft ändern. Also es soll jeder erstmal als Spender gelten, der eben nicht dem widersprochen hat. Warum?
Ja, es ist eben so, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich sehr niedrige Spenderaten haben. Die Wartezeiten auf den Wartelisten sind lang. Viele Menschen versterben, bevor sie die Chance bekommen, ein Spenderorgan zu erhalten. Und das ist ein nicht tragfähiger Zustand. Und wir sind der festen Überzeugung, dass hier der Gesetzgeber gefordert ist, im Interesse der wartenden Menschen die Spenderate in Deutschland zu erhöhen. Und nachdem sehr viele Reformen in der Vergangenheit bereits durchgeführt worden ist, das eine größere Mosaiksteinchen, das in dem gesamten Bild bei der Organspende in Deutschland fehlt, eben jetzt die Einführung einer Widerspruchsregelung. Ich betone das Wort Regelung, weil wir sagen nicht, das ist die Lösung an sich, sondern das ist ein wesentlicher Teil auf dem Weg hin zu mehr Organspenden in Deutschland. Und jetzt, nach diesen vieljährigen Versuchen der Verbesserung der Situation, der entscheidende Schritt.
Herr Grau, lassen Sie uns mal kurz in die Praxis gehen. Nehmen wir mal an, jemand verstirbt und er hat sich vorher noch nie mit der Organspende auseinandergesetzt, nie dazu geäußert. In Zukunft bei so einer Widerspruchsregelung wäre dann der Fall so gelagert, die Person würde dann von vornherein zukünftig für eine Organspende in Betracht gezogen werden.
Das ist richtig. Heute haben wir die Regelung, eine erweiterte Entscheidungsregelung. Das heißt, eine Organspende ist zulässig, wenn der oder die Verstorbene zeitlebens schriftlich oder mündlich sich für eine Organspende geäußert hat oder wenn die Angehörigen nach dem Versterben eben des potenziellen Spenders nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen dann einer Organspende zustimmen. Und in Zukunft gilt dann jeder als Spender oder als Spenderin, der eben die nicht explizit dem widersprochen hat.
So genau. Ist das. Darauf wollte ich gerade hinaus, wie man denn eigentlich diesen Widerspruch geltend machen kann. Also nehmen wir mal an, ich habe mich zu Lebzeiten damit auseinandergesetzt und ich habe für mich entschieden, ich möchte kein Organ spenden. Dann kann ich das wie geltend machen?
Das ist Ihnen vollständig freigestellt. Die besten Lösungen sind natürlich immer die, die nachher ganz eindeutig in der Situation, wo man zurückgreifen muss auf die Willensbekundung, dann auch auffindbar sind. Das heißt, das Allerbeste ist, man trägt seinen Willen im Organspenderegister ein. Die andere gute Regelung ist natürlich, einen Organspendeausweis zu haben, wo man eben drauf ankreuzen kann, ich spende nicht oder ich spende nur dies oder jenes Organ und alle anderen nicht. All das kann man ja machen. Es ist auch okay, wenn man in der Patientenverfügung oder auch auf einem Zettel im Portemonnaie oder sonst wo eben draufgeschrieben hat, dass ich nicht spenden will oder eben auch besser natürlich spenden will. Aber jede Form der schriftlichen Willensäußerung ist gut. Die am einfachsten auffindbar sind, im schlimmen Falle eines Versterbens, sind natürlich die allerbesten. Die zweitbeste Regelung außer dem schriftlichen ist dann eine mündliche Willensäußerung nahen Angehörigen gegenüber. Heute haben einfach weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland eine schriftliche oder mündliche klare Willensbekundung getan. Und das schafft die schwierige Situation im Organspendeverfahren heute.
Herr Grau, wenn ich mir das jetzt mal mit der Widerspruchsregelung so vorstelle, das setzt ja voraus, dass ich auch weiß, dass ich zu Lebzeiten da auch aktiv werden muss. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist es im Zweifelsfall so, dass ich plötzlich Organspenderin bin, obwohl ich es vielleicht gar nicht wollte.
Da sprechen Sie jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Es ist natürlich die große Aufgabe des Gesetzgebers, sprich von uns, dafür zu sorgen, dass alle Menschen in Deutschland informiert werden. Und da haben wir die Hürden auch sehr hochgehängt. Da geht es jetzt nicht nur um eine weitere Plakataktion, wie wir sie im Moment haben. Da geht es nicht nur um Funk, Fernsehen, um Sendungen oder Anzeigen in Zeitungen oder Maßnahmen im Internet, in Social Media und Ähnlichem, sondern wir wollen einen wichtigen Schritt gehen und sagen, jede erwachsene Person und jede, der im nächsten Jahr 18 wird, der kriegt ein personalisiertes Schreiben, wo über die Situation aufgeklärt wird und wo an die jeweilige Person der Wunsch gerichtet wird, eine Entscheidung für sich zu treffen. Und diese Schreiben und all die Aufklärungsaktionen werden in vielen Sprachen erfolgen, sodass jede und jeder weiß und wissen kann, wie die Regelung in Deutschland ist.
Es gibt das Recht auf Selbstbestimmung in Deutschland und das garantiert ja jedem Menschen, dass er sein Leben eigenverantwortlich, frei und ohne staatliche Bevormundung gestalten kann. Und wenn wir jetzt von dieser Widerspruchsregelung ausgehen, dann ist es ja so, dass der Staat erstmal Zugriff darauf hat und sagt, okay, wenn ich jetzt nichts da eingewendet habe, vorausgesetzt ich war darüber informiert, dann dürfen wir annehmen, dass dieser Körper für Organspende zur Verfügung steht. Ist das nicht ein erheblicher Grundrechtseingriff, der da vonstatten geht, Herr Grau?
Gut, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also zunächst einmal ist es ja auch bei der Widerspruchsregelung so, dass man ein Recht auf eine Nichtentscheidung hat. Ja, es ist ja nicht so, dass einem die Entscheidung abgenommen wird, sondern wir versuchen ja jetzt über die Widerspruchsregelung Anreize dafür zu schaffen, dass mehr Menschen als heute ihren Willen erklären. Und jetzt muss man sagen, heute ist es einfach so, eine Nichtentscheidung heißt meist keine Spende. Wenn Angehörige entscheiden, dann ist die Entscheidung sehr häufig gegen eine Spende. Mit einer Widerspruchsregelung bedeutet dann die Nichtentscheidung meist eine Spende. Und jetzt haben wir die schwierige ethische Abwägung zwischen dem Recht auf Leben der Menschen auf den Wartelisten oder dem Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers nach dem Tod. Und bei dieser schwierigen ethischen Abwägung sehe ich eigentlich das schwerere Gewicht bei dem Recht der Menschen, der auf den Wartelisten ein Spenderorgan zu erhalten. Ich bin auch der Meinung, aber hier kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, das wird von Ethikern, von Juristen unterschiedlich beurteilt, dass aber auch bei der Widerspruchsregelung das Selbstbestimmungsrecht grundsätzlich gewahrt bleibt. Niemand wird in der Widerspruchsregelung gegen seinen Willen zur Organspenderin. Jeder kann widersprechen, niemand wird damit zum Objekt gemacht, degradiert, instrumentalisiert oder verdinglicht. Da gehört jeder Mensch weiterhin sich selbst. Ja? Aber selbst wenn ich der Meinung bin, das ist ein Eingriff in die Selbstbestimmung, wird man sagen müssen, wenn man die Rechte der Menschen auf der Warteliste abwägt gegenüber diesem, ich sage jetzt mal, relativ kleineren Eingriff, potenziellen Eingriff ins Selbstbestimmungsrecht, dann wiegt Ersteres für mich einfach deutlich stärker.
Sie sagen jetzt, das ist ein relativ kleiner Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. Ja. Das sehen bestimmt viele Menschen anders, denn es gibt ja auch zum Beispiel Regeln, dass ich zu Lebzeiten entscheiden darf, wie ich bestattet werde, was mit meinen Daten passiert. Insofern würde ich schon sagen, das ist ja durchaus in dieser Dimension ein recht großer Eingriff.
Ja, wie gerade gesagt, das Wort relativ bezieht sich auf den ethischen Konflikt, den ich skizziert habe. Der besteht einfach darin, dass jährlich, wie Sie eingangs sagten, zumindest viele hundert Menschen auf den Wartelisten versterben. Und wir haben durch die Widerspruchsregelung die Chance, dieses Problem zumindest teilweise zu beheben. Und das wiegt für mich einfach schwerer als dieser relative Eingriff ins Selbstbestimmungsrecht. Wobei ich der Meinung bin, dass die Selbstbestimmung grundsätzlich gewahrt bleibt, weil ich zu jedem Zeitpunkt widersprechen kann und meine vorher getroffene Entscheidung auch wieder ändern kann.
Ja, Herr Grau, wenn wir uns mal anschauen, man kann ja jetzt theoretisch schon ein Organ spenden. Und es gibt ja laut Umfragen tatsächlich eine sehr hohe Zustimmung zu Organspende. Also die Menschen sagen, theoretisch bin ich dafür, dass Organe gespendet werden, dass ich auch vielleicht ein Organ spende. Aber am Ende legen sie es nicht irgendwie fest, dass sie das auch wirklich dann umgesetzt bekommen. Woran liegt das denn, diese Diskrepanz? Haben die Menschen vielleicht am Ende, wenn es wirklich auch eine Konsequenz hat und nicht nur eine Meinung ist, Angst am Ende davor und wollen das dann doch nicht?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber tatsächlich die große Mehrheit der Menschen in Deutschland steht der Organspende positiv gegenüber. Man spricht von etwa 85% in verschiedenen Umfragen. Und da gibt es jetzt den starken Kontrast, dass klar weniger als die Hälfte diesen Willen weder schriftlich noch mündlich äußert. Und das macht das Leben eben heute für die Organspende in Deutschland so schwierig. Warum die Menschen das nicht tun, da kann man mutmaßen. Wir haben keine besonderen Kultur des Sprechens über den Tod. Und das ist in manchen anderen Ländern, etwa in Südeuropa, offenkundig eben anders. Dort ist eine stärkere Stimmung pro Organspende, etwa in Spanien, über die Jahrzehnte entstanden. Und da müssen wir hinkommen. Und ich halte die Widerspruchsregelung für einen guten Anreiz, die Debatte noch mal intensiver zu führen und viel mehr Menschen dazu zu bringen, ihre Meinung auch wirklich am besten schriftlich zu äußern und sich klar festzulegen.
Also würden Sie sagen, das ist ja so eine pädagogische Maßnahme auch, dass sich die Menschen mehr mit dem Tod auseinandersetzen und deswegen sagen wir, naja, von vornherein wird das jetzt ein Organspender sein und dann muss er sich eben dagegen äußern, damit er auch versteht, was das bedeutet.
Nein, wir sind ja keine Volkserzieher. Es ist natürlich keine pädagogische Maßnahme, aber es ist ein gewisser Effekt, der durch die Einführung der Widerspruchsregelung hoffentlich dann entsteht. Aber wir sind nicht die Schulmeister der Menschen, aber wir versprechen uns davon, wenn wir diese Regelung so einführen, dass dann auch die Wirkung die sein wird, dass mehr Menschen drüber nachdenken und sich mehr Menschen auch de facto positionieren.
Grau,
aber wir gehen ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger in die Debatte. Ne?
Ja, Herr Grau, das ist ein gutes Stichwort, der Effekt der Widerspruchsregelung. Das wird ja in der öffentlichen Debatte manchmal ein bisschen so als Wundermittel angesehen. Wenn jetzt die Widerspruchsregelung kommt, dann wird auch die Organspende de facto steigen. Wenn man sich mal die Datenlage anschaut, dann fällt auf, dass das mutmaßlich gar nicht so viel in Bewegung setzt. Die meisten Studien, wo Länder untersucht wurden, die erst die Widerspruchsregelung eingeführt haben, die haben festgestellt, da ist es so ein Anstieg im einstelligen Bereich zu verzeichnen, so etwa 7%. Ist das wirklich dann begründet, diese Widerspruchsregelung einzuführen? Oder ist das vielleicht auch zu wenig, als dass man sagt, na, dafür machen wir jetzt diesen Einschnitt?
Also da möchte ich ein bisschen widersprechen. Da wird die Studienlage sehr häufig nicht richtig wiedergegeben. Es ist richtig, dass nicht alle einzelnen Studien, die sich auf einzelne Länder beziehen, eine Erhöhung der Spenderate durch die Einführung der Widerspruchsregelung gebracht hat. Das ist wahr. Man muss auch immer sehen, es wurden meistens nicht nur die Widerspruchsregelung eingeführt, meistens wurden auch andere Maßnahmen gleichzeitig ergriffen, sodass es auch nicht immer ganz einfach ist zu sagen, welchen Effekt hatte unmittelbar diese eine Maßnahme. Wenn man jetzt aber Überblicksarbeiten sich anschaut, dann kommt man schon zu dem Ergebnis, dass die meisten dieser Überblicksarbeiten dann zeigen, dass im Durchschnitt aller Länder und über einen längeren Zeitraum betrachtet die weit größte Zahl der Einzelstudien dann zeigen, dass die Widerspruchsregelung mit einer Erhöhung der Spendezahl einhergeht. Und da gibt es auch einige Studien, die würde ich als Wissenschaftler von der Methodik her sehr kritisieren. Da war dann die Bewertung einzelner Länder, wie zum Beispiel Spanien, durchaus etwas widersprüchlich. Ja. in den meisten Studien wird Spanien als Land einer Widerspruchsregelung behandelt, in Einzelstudien dann aber ganz anders. Also da muss man genauer hingucken. Und mit dem wissenschaftlichen Blick auf die Studienlage würde ich schon sagen, wir haben eine relativ klare Evidenz, dass die Widerspruchsregelung mit einer Erhöhung der Spenderate eingeht und die auch deutlich höher ist als nur die 7%. Aber um es auch noch mal ganz klar zu sagen, es ist eine Maßnahme neben anderen. In Deutschland haben wir jetzt viele andere Maßnahmen ergriffen und das hat nicht zum Erfolg geführt.
Gut, gehen wir mal davon aus, dass mit der Widerspruchsregelung es ein Mindestmaß an mehr Organspendern gibt. Deutschland hat ja eine spezielle Situation insofern, als dass das Transplantationsgesetz hier ein bisschen anders ist als in anderen europäischen Ländern. Und zwar darf demzufolge Herztoten nur dann das Organ entnommen werden, wenn auch der Hirntod eindeutig festgestellt wurde, was oft sehr aufwendig ist. Und wenn man dann den Hirntod festgestellt hat, dann muss man aber noch mindestens 3 Stunden warten, bis man die Organe entnehmen darf. Das sorgt aber meistens dafür, dass die Organe nicht mehr verwendet werden können, obwohl vielleicht Menschen Organe spenden wollen. Nützt da denn die Widerspruchsregelung überhaupt was?
Ja, also die Widerspruchsregelung wird etwas nutzen, davon bin ich überzeugt, ja. Viele Länder mit höheren Spenderaten haben die Herztodregelung eingeführt. Und wir brauchen in Deutschland sicher auch eine Debatte darüber, in den Fachkreisen und dann auch eine öffentliche Debatte. Die wird aber über viele Jahre gehen müssen. Wir haben im Moment ein, ich denke mal, hohes Vertrauen der Bevölkerung darin, dass die Menschen, die heute Spender werden, Spenderinnen werden, auch wirklich tot sind. Und beim Herztod gibt es einfach eine Reihe von Fragen, die auch zu diskutieren sind. Und wir haben heute die Situation, dass die Regelungen im Transplantationsgesetz und auch die ganzen Empfehlungen etwa der Bundesärztekammer ganz eindeutig die sind, an dem Hirntodkonzept festzuhalten. Aber wir müssen im Interesse natürlich der höheren Spenderraten, wenn man hier die Todesdefinition ändert, auch die Debatte über den Herztod in Deutschland führen.
Ja, das ist ganz interessant, weil das ist ja in vielen Ländern, die nicht Deutschland sind und innerhalb der Europäischen Union sind, also Österreich, in den Niederlanden, in Spanien, in Belgien, in den USA sogar, ist das bereits möglich. Also eine Organentnahme 10 Minuten nach dem Herz-Kreislauf-Tod, dass man das macht, ohne vorab den Hirntod feststellen zu müssen. Und wenn man das in Deutschland erlauben würde, dann wird geschätzt, wie viel das eigentlich bringen würde für die Transplantation. Und da redet man laut Expertin so von einer Viertel bis die Hälfte könnten die Organspenden steigen. Warum setzt man denn nicht da zuerst an, wo man weiß, dass das einen sehr großen Effekt oder auch einen größeren als diese Widerspruchsregelung hätte?
Also ob der Effekt am Ende wirklich größer ist, das weiß heute niemand. Wir haben eine jahrzehntelange Debatte über die Widerspruchsregelung in Deutschland hinter uns. Und an dieser Debattentradition sollten wir jetzt fortfahren und dieses Thema jetzt endlich zur Umsetzung bringen. Wir haben keine Debatte geführt in Deutschland. Und ich denke, das ist einfach dann sehr notwendig. Bei der Herztodfeststellung müssen wir in Deutschland eine ganze Reihe von Regelungen treffen, über die auch in der Öffentlichkeit zunächst einmal diskutiert wird. Es gibt eine Herztodspende, eine sogenannte unkontrollierte Herztodspende und eine kontrollierte nach Absetzen der Beatmung und der Herz-Kreislauf-Unterstützung. All diese Fragen, die da noch dahinter stecken, welche Zeit dieses Nicht-Berührens des Körpers nach einer Reanimation will ich denn einhalten? Österreich zum Beispiel hat auch bei Herztod die Notwendigkeit eingeführt, den Hirntod festzustellen. Auch diese Kombination gibt es durchaus. Es sind viele ungeklärte Fragen und es wird Jahre dauern, bis das in Deutschland dann entscheidungsreif ist, weil man hier auch die Menschen mitnehmen muss. Es braucht ja Vertrauen in die Regelungen und deswegen muss da eine öffentliche Debatte dazu geführt werden. Ich bin da ganz offen, obwohl ich als Neurologe, ich habe selber den Hirntod nun häufig festgestellt und dann auch Angehörigengespräche gehört habe, ich bin sicher, der Hirntod ist ein sehr valides Verfahren für eine endgültige Todesfeststellung. Und beim Herztod muss man eine ganze Reihe von Fragen in unserem Land noch klären.
Lassen Sie uns mal in die Praxis schauen. Also wenn ich jetzt in einer Klinik bin, da verstirbt jemand, dann müssen die Ärzte dort den Willen erstmal herausfinden. Also gab es einen Widerspruch oder nicht. Dann müssen sie mit Angehörigen sprechen, Organe untersuchen, gegebenenfalls dann die Organe eben melden an die Stiftung Organspende. Wie gut klappt denn dieser Prozess aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben da auch direkt mit zu tun gehabt?
Also in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe und wo ich auch über viele Jahre für die Organspende mit zuständig war, kann ich sagen, wir haben sehr gute Regularien eingeführt. Wir haben den Regelungen in Deutschland zufolge für jede Intensivstation einen eigenen Transplantationsbeauftragten benannt, häufig Anästhesisten, zum Teil aber auch andere Fachkolleginnen und Kollegen. Und wir haben uns über jeden Verstorbenen, der auf der Intensivstation in beatmetem Zustand dann am Ende verstorben ist, haben wir genau uns Rechnung gelegt, wäre dieser Mensch möglicherweise in Frage kommen und wir haben nicht richtig aufgepasst. Also wir haben sehr, sehr gute Regelungen dafür eingeführt und das ist sicherlich in der Mehrzahl der deutschen Krankenhäuser so, dass es in Einzelfällen vielleicht manchmal nicht optimal klappt. Das mag der Fall sein.
Was heißt denn nicht optimal klappt? Wo sind denn
da
die?
Das heißt, dass man eben nicht attent genug ist und nicht erkennt, dass hier jetzt jemand ein potenzieller Spender, eine potenzielle Spenderin sein würde. Das passiert im Alltagstrubel auf einer Intensivstation, dass man zu spät an die Möglichkeit der Organspende denkt. Das soll nicht der Fall sein, aber das kommt natürlich vor und dem muss man in Zukunft noch besser vorbeugen. Wir haben hier als Deutschland eine Menge Einzelschritte, eben gerade die Einführung zunächst mal von Transplantationsbeauftragten überhaupt für jedes Krankenhaus, das Entnahmekrankenhaus sein kann, eingeführt und dann später für jede einzelne Intensivstation. Und natürlich hängt alles davon ab, dass die Teams und insbesondere die Organtransplantationsbeauftragten dann immer auch rechtzeitig dran denken und die Gespräche führen, auch mit den Angehörigen, die Stiftung Organtransplantation informieren und all diese Dinge einleiten.
Herr Grau, Sie betonen ja immer wieder, dass diese Regelung, die Sie einführen wollen bei der Organspende, vor allem Angehörige entlasten würde. Können Sie mir mal erklären, was das eigentlich mit den Angehörigen direkt zu tun hat?
Der Hauptgrund, warum wir in Deutschland eine niedrige Spenderate haben, liegt daran, dass wenn die Angehörigen entscheiden müssen, die Zustimmungsquote sehr niedrig ist. Wir haben bei einer schriftlichen Äußerung des Willens heute eine Zustimmungsquote von etwa 78%. Das ist viel und das ist gut. Sie liegt bei mündlichen Zustimmungen etwa 10% niedriger, ist immer noch gut. Wir haben in der Situation, wenn Angehörige entscheiden müssen nach dem mutmaßlichen Willen, so sagt es das Gesetz, dann da haben wir die Situation, es wurde nie in der Familie drüber gesprochen, dann lehnen die Angehörigen in mehr als 75% der Fälle ab. Das heißt, die Zustimmungsquote liegt hier nur noch bei etwa 23%. Und das ist unser großes Problem. Und das ist gar kein Vorwurf an die Angehörigen. Sie müssen sich mal vorstellen, Angehörige verlieren gerade oder haben gerade einen nahen Angehörigen oder einen Freund oder Freundin verloren. Und jetzt werden sie vor diese ganz schwierige Aufgabe gestellt, nicht nur diesen Verlust zu verarbeiten, damit zurechtzukommen, sondern sie müssen jetzt auch noch nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen, der Verstorbenen entscheiden, soll eine Organspende hier vorgenommen werden. Und es überfordert viele Angehörige. Das habe ich in zahllosen Angehörigengesprächen auch so erlebt. Viele sagen dann, aber Herr Doktor, das kann ich doch gar nicht. Wir haben nie drüber gesprochen. Was soll ich denn jetzt da sagen? Und in dieser Situation ist dann ganz häufig das Nein zur Organspende. Und ganz häufig ist es sogar so, dass die Gespräche, wir Ärztinnen und Ärzte versuchen ja nicht zu überzeugen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir versuchen einfach, die Situation darzulegen, um dann eine Entscheidungsmöglichkeit zu schaffen. Und häufig ist dann so, dass nach dem ersten oder zweiten Gespräch eine gewisse Offenheit da ist, auch Ja zu sagen. Und dann kommt oft die Situation, dann hat man es in der Familie nochmal besprochen und dann reicht eine negative oder eine fragende Stimme und sagt, wollte das wirklich? Hätte der das gewollt? Und dann heißt es am Ende Nein. Und das haben wir ganz oft erlebt. Und das ist eine große Frustration dann auch für die Teams auf den Intensivstationen, die über Tage hinweg natürlich auch der hohen psychischen Belastung ausgesetzt sind. Jemand, der eigentlich bereits verstorben ist, den an der Beatmungsmaschine zu halten, die Organe zu erhalten, ja, durch Aufrechterhaltung des Kreislaufsystems. Und am Ende heißt es dann doch nein, nachdem zuerst mal die Hoffnung da war, es gibt ein Ja. Und das ist die große Krux in Deutschland. Die Angehörige können keine Entscheidung fällen auf der Grundlage des mutmaßlichen Willens. Das war immer eine Fehlkonstruktion im deutschen Recht. Und deswegen ist es so, jetzt mit einer Widerspruchsregelung. Angehörige werden genauso einbezogen wie vorher. Aber sie sind jetzt nur noch Informationsübermittler. Sie werden gefragt in den genauso ausführlichen ärztlichen Gesprächen, gibt es denn Informationen über die Willensäußerung? Vielleicht ist sogar der Spendeausweis gar nicht mehr aktuell. Wenn da ein Ja steht, hat der Verstorbene denn jetzt zeitnah noch eine andere Entscheidung gefällt? All das muss erfragt werden, so steht es im neuen Gesetzentwurf jetzt auch drin. Aber am Ende ist der Angehörige, die Angehörige nicht mehr gezwungen, selbst eine Entscheidung zu fällen nach dem mutmaßlichen Willen, weil sie das gar nicht können und noch nie gekonnt haben.
Spricht also dafür, sich schon zu Lebzeiten immer Gedanken zu machen und das auch festzuhalten.
Unbedingt.
Kommen wir nochmal auf andere Länder zu sprechen. Spanien, das ist immer so eines der Länder, das als Leuchtturm für die Organisation und auch die Infrastruktur im Hinblick auf Organspende herangezogen wird. Da wird Organspende nicht nur staatlich koordiniert, sondern da gibt es auch feste und spezialisierte Koordinatorinnen für Transplantation. Sie haben jetzt schon gesagt, in Deutschland gibt es auch pro Klinik einen Transplantationsbeauftragten oder eine Beauftragte. Muss man hier in Deutschland vielleicht so generell mehr nachrüsten, auch im Hinblick auf das Personal und die Infrastruktur? Und wie soll das eigentlich gehen in Anbetracht dessen, dass das Gesundheitssystem ja mutmaßlich auch sehr stark überlastet ist hier in Deutschland?
Ja, da sprechen Sie jetzt am Ende einen ganz wichtigen Punkt an. Also wir haben, wie vorhin schon gesagt, nicht nur pro Krankenhaus eine oder einen Transplantationsbeauftragten, sondern pro Intensivstation. Mhm. Und das haben wir schon viele Jahre. In der Zeit, als ich da eine chefärztliche Verantwortung hatte, auch für den Bereich, haben wir das eingeführt, etwa in meinem Krankenhaus.
Und reicht das heute aus, Herr Grau?
Da will ich gerade dazu sagen. Das ist ähnlich wie in Spanien. Auch in Spanien sind die Transplantationsbeauftragten Teil des Krankenhauses und Teil der Teams. In Deutschland der Unterschied ist, und das ist einfach eine schwierige Situation in unseren Krankenhäusern, dass Ärzte ganz oft überlastet sind. Wir machen sehr viel stationär in deutschen Krankenhäusern, Dinge, die in anderen Ländern ambulant gemacht werden. Die Arbeitsdichte in deutschen Krankenhäusern ist sehr hoch. Und in diesen Stresssituationen, gerade auf den Intensivstationen, fällt es dann manchmal auch den Transplantationsbeauftragten schwer, vielleicht noch den Überblick zu behalten und rechtzeitig die wichtigen Entscheidungen hier zu treffen. Das ist eine generelle Aufgabe der Krankenhausorganisation. Und hier müssen wir schon darauf achten, dass die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern generell und auch speziell für Transplantationsbeauftragte besser werden. Ja.
Wenden wir uns das jetzt nochmal, das Gespräch so ein bisschen rückblickend betrachten. Wir haben die Problematik mit dem Hirntod angesprochen, wir haben die Infrastruktur und die Organisation der Organtransplantation angesprochen. Da gibt es ja noch viele Hindernisse, Mosaiksteinchen, wie Sie es nennen, an denen auch eine Widerspruchsregelung jetzt nicht so viel ändern kann, bis es dann wirklich zu einem optimalen Ergebnis bei der Organspende kommt. Kämpfen Sie hier an der richtigen Front, Herr Grau?
Ja, davon bin ich überzeugt. Ich bin seit 30 Jahren ein überzeugter Anhänger einer Widerspruchsregelung. Aus den vorher gemachten Gründen. Die höchste Ablehnungsrate für eine Organspende haben wir durch die Angehörigen. Und die deutsche Rechtslage jetzt mit der Pflicht von Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen eines Verstorbenen zu entscheiden, ist falsch, weil Angehörige das gar nicht können. Und in diesen Situationen entstehen heute die meisten Ablehnungen. Wir betonen immer dabei, ja, es gibt noch andere, kleinere Mosaiksteinchen, an denen auch Verbesserungen getan werden müssen. Das größte Mosaiksteinchen aber, das wir für das volle Bild und für den Erfolg der Organspende in Deutschland brauchen, ist die Widerspruchsregelung jetzt. Das ist durch die Ergebnisse der ganzen Daten, durch die Deutsche Stiftung Organspende auch immer ganz klar belegt. Ja, dann, wenn Angehörige entscheiden müssen, dann gibt es meistens ein Nein, und hier werden werden Angehörige überfordert und das Ganze ist ein System, das Ergebnisse tätigt zum Nachteil der Organspende in Deutschland.
Das sagt Armin Grau, Arzt und seit 2021 Bundestagsabgeordneter für die Grünen im Bundestag. Gemeinsam mit einer fraktionsübergreifenden Gruppe hat er gerade einen Gesetzentwurf für eine Widerspruchslösung bei der Organspende vorgelegt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Grau.
Ja, ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.